Deutschlandfunk. Der Tag.
I will be an American president. I'll work hard for those who didn't support me, as hard for them as I did for those who did vote for me. That's the job of a president. To represent all of us.
Und den Job, den hätte Joe Biden gern. Auf dem Parteitag der US-Demokraten ist er offiziell als Präsidentschaftskandidat nominiert worden, um im November gegen Donald Trump anzutreten. Aber wofür steht Joe Biden eigentlich, außer für das Gegenteil von Trump? Bei seiner Rede zum Abschluss des Parteitags ist er da ein bisschen konkreter geworden. Im zweiten Teil dieser Episode schauen wir uns genauer an, was Donald Trump bzw. die aktuelle US-Regierung gerade in Sachen Iran macht. Die USA fordern nämlich, dass alle Sanktionen der Vereinten Nationen gegen den Iran wieder eingesetzt werden. Sie berufen sich auf einen Mechanismus aus dem Atomabkommen. Problem nur, die USA sind ja 2018 aus dem Abkommen ausgestiegen. Und so hat dann auch der Vorsitzende des Sicherheitsrats, der indonesische UN-Botschafter Jani, gesagt:
Kein Land kann das Recht eines Vertrags in Anspruch nehmen, den es verlassen hat.
Wie es in dieser strittigen Frage weitergehen könnte, das klären wir gleich. Das ist der Tag im Deutschlandfunk am 21. August 2020. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Heute früh ist der Parteitag der US-Demokraten zu Ende gegangen. Die Erwartungen an die Rede von Joe Biden, der ja nun offiziell nominierter Präsidentschaftskandidat ist, die waren sehr groß. Und ob er diese erfüllen konnte, darüber spreche ich mit Doris Simon, die den Abschluss des Parteitags für uns beobachtet hat. Hallo Doris.
Hallo, grüß dich.
Joe Biden wurde ja vorher oft als, naja, Anti-Trump wahrgenommen und auch so ein bisschen inszeniert, aber so richtig kämpferisch mit eigenen Inhalten hat man ihn jetzt noch nicht wahrgenommen. Hat sich das mit seiner Rede beim Parteitag nun geändert?
Also Anti-Trump ist er auf jeden Fall immer noch. Aber er ist auf jeden Fall auch nicht mehr der Verlegenheitskandidat, der in den Augen von ganz vielen Republikanern, aber eben auch Demokraten war. Also jemand, den man halt wählt, weil er das kleinere Übel ist, weil man nun wirklich den Trump nicht nochmal 4 Jahre haben will. Das hat sich geändert. Joe Biden, der hat diese eine Chance, die er hat, genutzt. Der hat sich hingestellt, er hat klar gesprochen, er hat flüssig gesprochen, er war entschlossen. Er hat aber auch das, was ihn so auszeichnet, nämlich Herz, Mitgefühl, auch das hat er durchscheinen lassen. Und vor allem die ersten Punkte waren wichtig, weil seine Gegner ihn ja immer darstellen als jemand, der das alles nicht mehr auf die Kette kriegt. Ne?
Weil er auch ja einer der älteste Kandidaten ist.
77 Jahre, ne? Und Slow Joe, ne? Also der langsame Joe, der geistig einfach nicht mehr auf der Höhe ist, dem man das nicht zutrauen kann, so ein Präsidentschaftsamt, das war so ein bisschen das Ding. Und ausgerechnet ein Kommentator von Fox News hat anschließend das auf die schöne Formel gebracht: Donald Trump, der hat jetzt nicht mehr eine Karikatur gegen sich, sondern einen echten Kandidaten. Und es wirkt auch ehrlich gesagt nicht aufgesetzt. Manchmal ist man das ja, merkt man das ja so, wenn Leute versuchen, so gegen ihre Natur, ganz berüchtigt Frank-Walter Steinmeier im Wahlkampf damals gegen Angela Merkel, das so aufgesetzt. Das war bei beiden gar nicht der Fall.
Trotzdem, wenn wir auf die Inhalte gucken, eine der größten Herausforderungen würde ja, wenn er denn Präsident wäre, wahrscheinlich sein, das Land irgendwie wieder zu einen und diese sehr krasse Polarisierung, ein bisschen die Leute wieder zusammenzubringen. Gibt es da konkrete Vorstellungen oder hat er was Konkretes gesagt, wie er das schaffen würde?
Ich glaube, er hat mehrere Dinge gesagt, aber ich glaube, er setzt vor allem daraus, dass er aufgrund seiner Persönlichkeit, und da kennen ihn auch die Leute, ob sie ihn jetzt sehr mögen oder nicht, die haben ihn nicht viel anders erlebt in den letzten 47 Jahren als Senator, dass er da vor allem Dinge bewegen kann. Weil er eben auch so Sachen sagt wie, Unterschiede sind normal, das ist okay, Spaltung, das ist falsch, ne? Zusammenführen, ne? Wir sind doch alle ein Volk, wir haben doch alle gemeinsame Ziele, wir wollen doch alle ein besseres Leben für unsere Kinder. Also eine Definition weit weg vom Parteiischen, weil er auch sagt, hier geht es nicht ums Parteiische, ne? Hier geht es um ganz konkrete Dinge für uns Amerikaner, für unser Land.
Inhaltlich hat er zum Beispiel gesagt, ja, die Corona-Pandemie ist natürlich eine der größten Herausforderungen. Was hat er da vor? Wie will er das besser oder ja, zumindest anders machen als Trump?
Er sieht den Kampf um die Eindämmung des Coronavirus als den Schlüssel für erstmal alles, was mit wirtschaftlicher Erholung zu tun hat. Und er sagt, er hat einen Plan. Es wird von Tag 1 losgehen mit konkreten Maßnahmen. Zum Beispiel mit einem Maskentragen, wo er sagt, da geht es nicht um Zwang, da geht es um eine patriotische Pflicht, dass wir alle unsere Mitmenschen schützen. Und für viele andere Maßnahmen auch, um eben dieses Virus einzudämmen. Weil er sagt, Nur dann kommen wir dahin, dass wir die Wirtschaft wieder ankurbeln können, dass die Kinder wieder in Schulen gehen können und weder Kinder noch Lehrer noch Eltern Angst haben müssen, dass sich irgendjemand dabei ansteckt. Und erst wenn wir das sicherstellen können, erst dann kann es auch in der Wirtschaft wieder laufen. Und er hat dann ganz konkret sich auch an den Präsidenten gewandt, der ja immer hofft, dass das Virus irgendwie weggeht. Das hat er in der letzten Nacht nochmal gesagt. Er hoffe jetzt, das seien jetzt so die letzten Zuckungen sozusagen. Und da hat Joe Biden gesagt, hey, I got news for you. Ich kann dir was sagen. Das wird nicht passieren.
Aber Joe Bidens Schwerpunkt, also Wirtschaft, ist schon so eines der Hauptthemen für die.
Absolut. Wirtschaft ist sein Thema. Er kann da auch aufbauen. Nach der Finanzkrise 2008 hat Präsident Obama seinen Vizepräsidenten Joe Biden damit beauftragt, sich darum zu kümmern, ein Konjunkturpaket zu bewerkstelligen. Was nicht ganz einfach war, weil der Kongress ja damals in republikanischer Hand war. Und Joe Biden hat das hingekriegt. Natürlich war das wie alles in der Politik ein Kompromissgeschäft, aber er hat es hingekriegt und die Wirtschaft hat sich dann auch wieder erholt. Er kann also da durchaus auf etwas verweisen. Und für ihn ist es wichtig, dass Wirtschaft nicht nur heißt, es werden wieder Jobs geschaffen, sondern er sagt, es geht um Jobs, die sozialversicherungspflichtig sind. Es geht um Jobs, die so bezahlt sind, dass der Mann oder die Frau, die den Job hat, davon leben kann. Davon können Amerikaner derzeit nur träumen. Wir haben ganz drastische Zunahme der Arbeitslosigkeit in diesen Monaten in den USA. Und Jobs, von denen man leben kann, das ist schon seit sehr langer Zeit ein Problem. Das ist ganz eindeutig eins der ganz großen Themen von Joe Biden. Ein anderes großes Thema, und das wird natürlich auch in der Person seiner Vizepräsidentin Kamala Harris nochmal deutlich, ist der Kampf gegen systemischen Rassismus und eben nicht nur verbal, sondern auch mit ganz konkreten Maßnahmen.
Ja, lass uns nochmal auf Kamala Harris genauer schauen. Das ist ja, wurde als sehr, sehr gute oder sehr passende Ergänzung als Vizepräsidentschaftskandidatin gesehen. Sie hat auch jetzt auf dem Parteitag eine Rede gehalten. Inwiefern kann sie aber auch inhaltlich, sage ich mal, neuen Input bringen oder auch vielleicht eine Wählerinnengruppe ansprechen, die Joe Biden nicht anspricht?
Kamala Harris bringt in Antwort auf diese Frage da ein paar Vorzüge mit. Die ist erstmal Senatorin gewesen, hat also auch da was vorzuweisen. Die war Staatsanwältin und viele Amerikaner kennen sie aus ihren Auftritten in den Komitees, wenn Leute befragt werden. Zum Beispiel der frühere Justizminister Jeff Sessions, der zugab, dass sie ihn einschüchtert. Oder der Justizminister jetzt Bill Barr auf ihre harte und unnachgiebige Art, bis sie endlich eine Antwort kriegt. Aber du fragtest jetzt nach Wählergruppen. Ja, was ins Auge sticht, sie ist die Tochter von Migranten. Joe Biden ist 77 und weiß. Kamala Harris' Vater kam von Jamaika und die Mutter aus Indien. Sie hat also diesen migrantischen Hintergrund, den viele Amerikaner haben, der eine Verbindung schaffen kann. Auch wenn Kamala Harris jetzt nicht aus kleinen Verhältnissen kommt. Ihre Mutter war in der Krebsforschung tätig. Sie hat aber etwas, was viele Frauen kennen. Sie hat einen Mann geheiratet mit zwei Kindern und hat dann das übliche Jonglieren zwischen Beruf, Familie, Kinder aufziehen mitgemacht. Da können sehr viele Frauen, haben da einen Anknüpfungspunkt.
Sie ist ja auch überhaupt die erste Frau auf diesem, die erste schwarze Frau auf diesem Posten des Vizepräsidentenkandidatin-Tickets, richtig?
Auch das, ne? Aber über dieses Symbolische, was sicher ganz wichtig ist, aber über dieses Symbolische hinaus gibt es einfach viele Anknüpfungspunkte in ihrer Vita, wo nicht nur Frauen sagen können, okay, das ist mal ein anderer Akzent.
Was sind denn noch weitere Themen, die dieses Duo dann irgendwie ja, auf dem Parteitag, aber auch darüber hinaus, mit dem es bei der Wahl antreten will?
Also der Parteitag war ja ein virtueller Parteitag, übrigens ein ziemlicher Erfolg gegen alle Unkenrufe im Vorhinein, dass man so eine ewige Zoom-Konferenz nicht mit Leben füllen kann. Das haben die hingekriegt mit Leben, mit echten Menschen, mit Geschichten. Und die haben das auch hingekriegt, die Inhalte mit Menschen und Geschichten zu verbinden. Ob es ging um schärfere Waffengesetze, wo zum Beispiel eine ehemalige Abgeordnete sprach, die schwerst verletzt wurde und heute noch unter den Folgen leidet bei einer Schießerei damals, ne? ob es um den Klimawandel ging, wo Farmer, aber auch Leute aus der Autoindustrie zum Beispiel geredet haben. Das ist ein wichtiges Thema bei Joe Biden und das ist ein Thema, was bis jetzt auf der Bundesebene in den USA nicht vorkommt, Kampf gegen den Klimawandel. Und Biden-Harris verbinden das eben, indem sie sagen, das muss uns nicht Angst machen, wenn wir auf einen neuen Energiemix setzen, sondern es ist eine Riesenchance, weil wir da auch Arbeitsplätze schaffen können. Also auch eine ganz andere Erzählung. Es geht darum, sich zu kümmern. Gesundheit, Krankenversicherung, aber auch erweitert zum Beispiel die Armee. Ganz häufig sind Armeeangehörige, wenn sie zurückkommen, nicht gut aufgefangen in dem System, was es bisher für die Veteranen gibt. Das ist ein Ding, da hat sich Biden schon seit vielen Jahren engagiert. Ist insofern glaubhaft, sein Sohn war auch in der Armee, das wurde auch immer wieder betont auf diesem Parteitag. Eben Einsatz für diejenigen, die dem Land was gegeben haben, aber es nicht so zurückbekommen. Das waren einige der Themen und wie gesagt natürlich immer wieder Kampf gegen den Rassismus.
Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was die Demokraten wollen und auch wie es bei den Demokraten angekommen ist. Wie hat denn die Konkurrenz, sag ich mal, also die Republikaner auf diesen Parteitag geguckt?
Ja, die Republikaner, da ist man ja geneigt, immer gleich auf Präsident Trump zu gehen. Präsident Trump, das war erwartbar, wie er reagiert hat. Er hat gesagt, die Demokraten, die würden die Wahl stehlen über die Briefwahl. Das kennen wir ja schon, den Vorwurf. Ne? Briefwahl ist was Unehrliches und eigentlich nur Wahlfälschung. Er hat nach der Rede getwittert, Biden habe in den 5 Jahrzehnten als Politiker nichts von dem gemacht, was er jetzt verspreche. Was man so nicht sagen kann, Stichwort Wirtschaftsankurbelung zum Beispiel. Und dann kommen natürlich die Dinge, die wir schon oft von ihm gehört haben. Die Demokraten würden die Wirtschaft in Rezession steuern, die Steuern verzichtfachen. Er nutzt natürlich sowas, dass da die Rede ist von Konjunkturprogrammen, um bestimmten Wählern, die Verlustängste haben, Angst zu machen. Ne? Wenn Biden sagt, wir gehen an die Superreichen und die müssen dann mal Steuern zahlen, die großen Konzerne, macht Trump daraus, ja passt auf. Ihr werdet auch demnächst viel höhere Steuern bezahlen müssen. Corona, hat er behauptet, sei in den letzten Zügen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Jeden Tag Neuinfektionen zwischen 40.000 und 50.000 Fällen und inzwischen 173.000 offiziell gezählte Tote in den USA. Das, wie gesagt, war Trump. Aber man muss auch sagen, bei Fox News, das ist ja sein bisheriger Lieblingssender gewesen, inzwischen ist er ja eher noch bei ONN, die sind noch etwas härter drauf. Aber bei Fox News gab es gestern nach der Rede eine Runde von großen Namen republikanischer Wahlstrategen, darunter auch Karl Rove, eben der Stratege für beide Bushs und auch Berater von Trump, die alle sagten, das war eine super Rede von Biden, hat echt den Mann richtig ins Licht gesetzt und Trump wird es jetzt sehr schwer haben.
Und wir bleiben bei den USA, aber mit einem anderen Thema, nämlich dem Iran. Wobei auch da der US-Präsidentschaftswahlkampf eine Rolle spielen könnte. Aber der Reihe nach. 2015 wurde das Atomabkommen mit dem Iran abgeschlossen. Das sieht vor, dass Teheran Kernkraft friedlich nutzen, aber keine Atomwaffen bauen darf. Im Gegenzug wurden Wirtschaftssanktionen abgebaut. Jetzt haben die USA vom UN-Sicherheitsrat die Wiedereinsetzung aller Sanktionen gegen den Iran verlangt. Der US-amerikanische Außenminister Pompeo hat gestern einen Brief an den Vorsitzenden des Sicherheitsrats Jani übergeben, um einen entsprechenden Mechanismus auszulösen. Allerdings sind die USA ja 2018 aus dem Abkommen ausgestiegen. Unsere Korrespondentin Bettina Klein in Brüssel habe ich deshalb erstmal gefragt, wie das jetzt sein kann, dass sich die USA trotzdem darauf berufen.
Weil dieser Mechanismus festgehalten ist in der UNO-Resolution, die das Iran-Abkommen trägt. Man sollte vielleicht sagen, es ist eine Vereinbarung, es ist kein völkerrechtlich ratifiziertes Abkommen in dem Sinne. Das geht immer so ein kleines bisschen durcheinander. Alle Staaten, die an dieser Vereinbarung beteiligt waren, sind darin wörtlich aufgezählt. Ich habe mir die Resolution vorher nochmal angeschaut. Natürlich in dem entsprechenden Passus, diesem Streitschlichtungsmechanismus, um den es jetzt geht, bei diesem Snapback-Mechanismus, da ist von teilnehmendem von Teilnehmenden die Rede, von Participants. Die USA argumentieren jetzt, wir haben es ja mit beschlossen und die von uns mitgetragene UNO-Resolution, die ist ja weiter in Kraft. So, das ist natürlich juristisch wenigstens diskussionswürdig und daher kommen die anderen Staaten eben zu einer völlig anderen Bewertung, also die E3, namentlich Deutschland, Frankreich und Vereinigtes Königreich, weiterhin Russland, China, aber auch die EU durch ihren Außenbeauftragten. Die sagen in verschiedenen Resolutionen jetzt, ihr seid doch gar kein Teilnehmer mehr dieser Iran-Vereinbarung, ihr seid doch ausgetreten, ihr könnt doch jetzt nicht einfach die Regeln anwenden. Das Problem ist eben, es gibt hier keine übergeordnete juristische Instanz, die das klärt. Man kann nur sagen, die USA befinden sich mit ihrer Rechtsauffassung offensichtlich im Weltsicherheitsrat in der Minderheit. Und was das jetzt natürlich bedeutet, da kommen wir vielleicht noch drauf.
Ja, genau. Also das klingt nämlich jetzt so nach einer Pattsituation, weil die einen legen so aus, die anderen legen so aus und du sagst, es gibt eigentlich keine Form der Streitschlichtung, oder?
Nein, das ist eine zutiefst politische Frage und das ist einfach auch noch nicht wirklich im Einzelnen hundertprozentig absehbar, wie das jetzt weitergehen wird. Also auch wenn man hier in Brüssel mit Diplomaten spricht, da habe ich auch den Eindruck, da ist einiges noch offen, wie das jetzt passiert. Also kann man zum Beispiel einfach sagen, wir tun so, als hätte es diesen Antrag gar nicht gegeben. Wir lassen das einfach liegen, weil quasi die Mehrheit im Sicherheitsrat der Auffassung ist, die USA haben gar kein Recht mehr, weil sie eben nicht mehr teilnehmender Staat dieser Vereinbarung sind. Und die USA tut so, als hätte sie hier einen Mechanismus ausgelöst. So zwei verschiedene Universen sozusagen haben wir da. Das wird zumindest zu politischen Verwerfungen führen, würde ich mal vermuten. Das wird man irgendwie politisch lösen müssen, aber das sieht im Augenblick nach einer ziemlich verfahrenen Situation aus.
Und das würde dann vielleicht sogar den Sicherheitsrat als Institution auch so eine gewisse Krise stürzen? Oder ist es was dann einfach zwischen den verschiedenen Nationen geklärt würde?
Naja, das ist natürlich möglich, da der Weltsicherheitsrat natürlich sowieso oftmals handlungsunfähig ist wegen des ständigen Gebrauchs dieses Vetorechtes. Das ist ja bekannt. Nur hier sind eben auch die Konfliktlinien nochmal anders verteilt. Und das ist schon ein bisschen heikel, wenn sich die drei europäischen Staaten oder vor allen Dingen als Vetomächtiger Frankreich, Großbritannien in der Frage eben mit China und Russland und letzten Endes auch mit dem Iran gegen die USA positionieren. Das war am Ende auch absehbar, dass das in letzter Konsequenz passieren kann. Ich will noch auf eines hinweisen. Die Staaten, die der Iran-Vereinbarung bisher noch sozusagen die Stange halten, müssen entscheiden, was mit einem Embargo für konventionelle Waffen passieren soll. Das würde am 18. Oktober auslaufen, quasi dieses Embargo. Und da gibt es eben durchaus eine gewisse Übereinstimmung, zumindest zwischen den E3-Staaten und den USA. Aber die USA wollten das auf unbegrenzte Zeit verlängern, dieses Embargo. Damit konnten sie sich vergangene Woche schon mal nicht durchsetzen. Russland und China wollen vermutlich Erleichterungen haben. Also da ist jetzt auch zeitlich Handlungsbedarf. Irgendwie noch 2 Monate bleiben da. Und wie hier ein Kompromiss zustande kommen soll, das ist meiner Meinung nach im Augenblick völlig offen.
Also du sagst Übereinstimmung in gewisser Weise. Also dass man sich inhaltlich schon, einig ist, dass Iran nicht alle Vorgaben des Abkommens einhält.
Naja, das ist ja nachgewiesenerweise so, ne? Also das hat ja die Internationale Atomenergiebehörde festgestellt. Und deswegen ist ja im Januar bereits dieser Streitschlichtungsmechanismus, den ich erwähnt habe, ausgelöst worden. Er ist damals ausgelöst worden von den E3-Staaten, von Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich. Dieser Streitschlichtungsmechanismus ist vorgesehen in der Iran-Vereinbarung in dem Moment, wo entweder der Iran oder einer der anderen Staaten zum Ergebnis kommt. Ein Teilnehmer hält sich nicht an die Vereinbarungen. So, es hat Monate gedauert, bis man dann wirklich die handfesten Beweise hatte. Aha, Iran hält sich nicht mehr sozusagen an die Buchstaben dieser Vereinbarung. Und dann wurde der Streitschlichtungsmechanismus ausgelöst. Damals gab es auch Kritiker, die genau das Szenario jetzt befürchtet haben, die gesagt haben, das wird am Ende vom Sicherheitsrat landen. Und es könnte dann eben kommen, dass es zu diesem Snapback-Mechanismus, der durch einen einzelnen Staat ausgelöst werden kann, dass dann eben die Sanktionen wieder eingeführt werden. So. Dieser Streitschlichtungsmechanismus, über den wir jetzt reden, das ist sozusagen ein stufenweise festgelegtes Verfahren. Da gibt es genaue Fristen, immer wieder von 15 Tagen. Das kann immer wieder verlängert werden. Und wir haben jetzt August, also wir sehen quasi seit Januar hat man im Rahmen dieses Streitschlichtungsmechanismus versucht, den Iran wieder zur Einhaltung zu bekommen. Bisher ergebnislos. So, und die Hoffnung war, da man ja quasi die Linie der USA kannte, Vielleicht gelingt es uns sogar, dieses Gesprächsformat noch fortzusetzen bis nach November, bis quasi die US-Präsidentschaftswahlen vorbei sind und man dann vielleicht eine andere Regierung hat, die eben nicht auf diese Strategie des maximalen Drucks setzt, was die US-Regierung jetzt im Augenblick ja befolgt, anders als die Europäer, die eben das ausdrücklich nicht wollen, sondern weiter an diesem Abkommen festhalten möchten.
Ja, jetzt sprichst du schon die US-Präsidentschaftswahlen an. Da gibt es ja durchaus auch Stimmen, die sagen, das Verhalten oder die Reaktionen eben der US-Regierung haben weniger vielleicht mit wirklich inhaltlichen Punkten zu tun, als genau mit so einer Wahlkampfstrategie. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären? Was ist sozusagen die Überlegung dahinter?
Ja, ich glaube, beides stimmt und beides muss man einfach im Hinterkopf behalten. Die Kritik an dieser Iran-Vereinbarung, das ist keine Trump-Erfindung, sondern die stammt aus der Zeit, als das Abkommen verhandelt wurde. Deswegen ist es auch niemals vom Kongress beschlossen worden, weil Obama damals, der damalige Präsident, dafür keine Mehrheiten bekommen hätte. Deswegen hat er das per Executive Order unterschrieben und deswegen konnte es jetzt auch einfach ohne Kongressentscheidung zurückgenommen werden. Also die Kritik daran ist älter, als Trump im Amt ist, das auf jeden Fall. Und zweitens, natürlich stimmt nach allgemeinem Eindruck, und ich würde das wirklich auch unterschreiben, dass der Wahlkampf eine ausgesprochen wichtige Rolle im Augenblick spielt, dass die US-Regierung wirklich versucht, diese Vereinbarung klein zu kriegen. Und natürlich, wir wissen es, sozusagen, wenn Trump sich als starker Mann in der Außenpolitik aufführt, das gefällt seiner Basis, das gefällt seinen Anhängern. Man muss aber auch sagen, die Kritiker dieses Abkommens, jene, die Israel sich nahe fühlen, zum Beispiel in der Wählerschaft, aber auch Teile eben der Abgeordneten, sehen das eben in Teilen ähnlich und sehen auch sozusagen diese Kritik ähnlich. Also man sollte da auch nicht das Meinungsbild in den USA unterschätzen, aber ich denke, wir können davon ausgehen, dass jetzt so vorgegangen wird, auch von Mike Pompeo, hat sicherlich was mit dem Wahlkampf im Augenblick zu tun.
Unabhängig davon, ob dann am Ende Trump nochmal gewählt wird oder nicht.
Na, ich meine, Joe Biden war ja als Vizepräsident mit daran beteiligt an der Aushandlung dieses Abkommens. Und von daher meine ich mich jetzt auch zu erinnern, er hat das schon explizit gesagt, dass er sozusagen versuchen wird, innerhalb dieses Abkommens eine bessere Lösung zu finden. Also das kann man, glaube ich, sozusagen als Möglichkeit doch in den Raum stellen, dass Biden das wieder rückgängig machen würde, diesen Ausstieg aus dem JCPOA. Aber wie gesagt, die Kritik daran, das ist halt nicht nur Trump. Und der Versuch ist jetzt natürlich, verschiedenen Wählerspektren Trump da Zusicherung oder Zuspruch noch zu bekommen. Von daher ist der Wahlkampf natürlich ein Faktor.
Jetzt bist du ja eigentlich unsere Brüssel-Korrespondentin, deswegen lass uns nochmal dezidiert auf die Rolle der EU bzw. der europäischen Staaten gucken. Da hast du schon angedeutet, das Verhältnis hat sich ja durchaus auch verändert im Sicherheitsrat. Das war früher kaum vorstellbar, dass die Europäer eigentlich so weit von der US-Linie abrücken. Wie ist das zu erklären?
Naja, wie angedeutet, weil die europäischen Unterzeichnerstaaten, also Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, dezidiert eine andere Iran-Politik fahren als die gegenwärtige US-Regierung. Die US-Regierung sagt, maximaler Druck, das Abkommen war schlecht, es läuft auch irgendwann aus und wir werden nur zum Ergebnis kommen, dass der Iran keine Atombombe baut, langfristig, wenn wir mit harten Sanktionen dafür sorgen, dass das Land quasi wirtschaftlich ruiniert wird und werden den Iran dadurch auch daran hindern, sozusagen seine Terrorexporttätigkeit fortzuführen. So, völlig andere Politik bei den Europäern, die wollen halt daran festhalten und es ist natürlich, ich habe es angedeutet, optisch nicht besonders schön natürlich, wenn man jetzt sieht, dass die drei europäischen Staaten sitzen zusammen mit China und Russland in einem Boot, auch zusammen mit dem Iran, gegen die Vereinigten Staaten. Also das kommt jetzt doch sehr, sehr deutlich zum Ausdruck. Und ich glaube, da ist auch nicht allen wohl in Europa, weil man natürlich, wie gesagt, manches an der Kritik eben auch teilt. Nur dieses brachiale Vorgehen jetzt im Augenblick zu versuchen, nicht sozusagen mit den anderen einen Kompromiss zu finden, im Iran vielleicht einen Kompromiss zu finden, sondern sehr brachial vorzugehen und auch mit einer juristisch etwas fragwürdigen Argumentation, führt natürlich zu Verärgerung und zu sehr, sehr klaren Stellungnahmen. Wir haben die von Deutschland, Frankreich, Großbritannien gehört. Russland, China haben sich ähnlich geäußert, auch der Außenbeauftragte Josep Borrell. Wir steuern da, glaube ich, nochmal auf eine Verhärtung dieses Konfliktes zu. Und ich mag mir eigentlich nicht ausmalen, was das politisch noch bedeuten könnte. Denn wenn die US-Regierung im Augenblick wirklich auf Krawall gebürstet ist und sagt, na wunderschön, ihr macht hier gemeinsame Sache mit den Ayatollahs, das hat der Pompeo schon gesagt, was das möglicherweise noch für politische Konsequenzen jetzt in dieser aufgeheizten Zeit und in dem aufgeheizten Wahlkampf noch nach sich ziehen könnte. Ich will da gar nicht unken, aber das könnte noch mal spannend werden in den nächsten Wochen.
Das war der Tag im Deutschlandfunk am 21. August 2020. Über Feedback freuen wir uns per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Peetz, sage danke fürs Zuhören und bis bald.